Einen schönen guten Tag aus Berlin. Herzlich willkommen. Hier meldet sich das Hauptstadtstudio der AfD mit der neuesten Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Hier ist der Podcast der AfD, wie immer neu am Freitag, wie immer mit Detlef Friehe für Sie am Mikrofon. Schönen guten Tag.
7 Tage Deutschland bei Apple, Google, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
Bei uns ist nun der Abgeordnete Steffen Kotré, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Brandenburg. Schönen guten Tag, Herr Kotré.
Ja. Schönen guten Tag, Herr Friehe.
Unser Thema heute, Herr Kotré, einmal mehr der bewaffnete Konflikt in der Ukraine und die Rolle, die Deutschland in dieser Auseinandersetzung spielt. Wir haben da eine Außenministerin, die bisher unwidersprochen öffentlich klar macht, dass wir uns wörtlich im Krieg gegen Russland befinden. Und wir erleben eine Bundesregierung, die massenweise Waffen in das Krisengebiet liefert und ukrainische Soldaten an diesen und für diese Waffen ausbildet. Wird Deutschland dadurch zur Kriegspartei? Diese Frage treibt Sie um, Herr Kotré. Sie haben dazu die Regierung und den Parlamentarischen Beratungsdienst des Bundestages befragt. Mit welchem Ergebnis?
Ja, also die Gefahr besteht auf jeden Fall. Das hat sich ja schon gefragt bei den Waffenlieferungen. Und da sind wir ja schon hellhörig geworden. Und dann wollten wir Expertise einholen und haben eben den wissenschaftlichen Dienst beauftragt, dort mal entsprechend eine Ausarbeitung zu machen und das wissenschaftlich zu beleuchten, eben völkerrechtlich zu beleuchten. Und wir haben natürlich ständig auch im Parlament und auch mit Anfragen nachgehakt, wie denn jetzt die Bundesregierung diese Situation einschätzt. Und in der Tat, der wissenschaftliche Dienst spricht jetzt bei der jetzigen Situation von einer Grauzone. Und das ist eben sehr bedenklich. Dabei geht es eben nicht so sehr um die Waffenlieferung an sich. Das ist schon fatal. Es geht hier um die Ausbildung an Waffensystemen, die Deutschland vornimmt. Und das ist im Prinzip was uns hier umtreibt, wo wir eine ganz große Gefahr sehen.
Der Beratungsdienst sagt, wenn man sich das schriftlich mal anschaut, mit Waffenlieferung und Ausbildung würde Deutschland den wörtlich gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Heißt das übersetzt, wir führen tatsächlich Krieg gegen Russland?
Also der wissenschaftliche Dienst hat hier also durchaus namhafte Völkerrechtler befragt und die kommen eben genau zu diesem Ergebnis, dass wir uns jetzt in einer Grauzone befinden. Denn eins ist Fakt, das hat mir auf Anfrage die Bundesregierung bestätigt, wir bilden ukrainische Soldaten an unseren Waffensystemen aus und damit verlassen wir also den gesicherten Bereich einer nicht kriegsführenden Partei. Den Bereich der Neutralität haben wir schon längst verlassen mit den Waffenlieferungen. Das ist sowieso schon klar und das hätte auch schon nicht sein dürfen. Aber jetzt geht es darum, sind wir kriegsbeteiligt oder nicht? Die Bundesregierung sagt nein, aber hier der wissenschaftliche Dienst sagt, so klar ist das nicht und lässt also auch durchaus die Interpretation zu, natürlich auch für die Russen, dass wir hier jetzt, wenn auch nur im geringen Maße, aber immerhin doch zur Kriegspartei geworden sind, eben mit der Ausbildung jetzt der ukrainischen Soldaten, die stattfindet.
Nochmal ganz konkret, entscheidend ist nicht allein die Lieferung von Waffen, sondern die Ausbildung der Soldaten, der ukrainischen Soldaten in Deutschland an diesen Waffen spielt dann die entscheidende Rolle.
Genauso ist es. Also es spielt keine Rolle, ob die Waffen jetzt leicht oder schwer sind. Mhm. Das ist alles wohl im Rahmen des Völkerrechts und dann ist man keine Kriegspartei. Aber eben mit der Ausbildung ist man dann mit dabei. Und das ist eben das ganz Fatale, was wir hier sehen. Und wenn also die Russen das Völkerrecht so entsprechend auslegen, dann könnten sie uns jetzt schon als Kriegspartei bezeichnen.
Wir wollen nicht schwarzer malen, als das unbedingt notwendig sein muss, aber wir sollten uns das schon mal angucken. Welche Konsequenzen könnte das für Deutschland haben? Der Beratungsdienst spricht von einer möglichen Eskalation. Was könnte das genau bedeuten?
Gut, man hat ja sicherlich durchaus Anhaltspunkte. Also bisher schließen Experten im Westen auch aus, dass es hier im Moment zumindest nicht zu einem atomaren Schlag kommen wird. Und es ist im Moment zumindest, sieht es nicht danach aus, als würden die Russen das jetzt als Vorwand benutzen, um jetzt, sagen wir mal, kriegerische Handlungen zu eröffnen. Aber die haben auch ganz klar gesagt, wenn es weitergeht, und sie haben auch ein Beispiel genannt, nämlich wenn also von NATO-Flughäfen dann Kampfjets aufsteigen würden Richtung Ukraine, dann wäre das ganz klar auf jeden Fall in ihren Augen ein Eintritt in den Krieg. Und aber wo ist jetzt die Grenze und wie reagieren die Teilnehmer? Krieg ist immer mit irrationalen Aspekten verbunden, ist nie berechenbar. Und insofern haben wir hier genau diese Gefahrenzone, die wir eigentlich nicht haben wollen und die wir nach einer friedliegenden Politik auch gar nicht hätten. Wir müssen schon konstatieren, dass eben die Spirale jetzt gerade nicht Richtung Frieden gedreht wird von der Bundesregierung, sondern eben Richtung weitere Eskalation. Das ist eben noch zusätzlich die Tendenz, die uns da Sorgen bereitet.
Nun haben Sie als Abgeordneter der AfD-Fraktion den Parlamentarischen Beratungsdienst befragt. Ich gehe mal davon aus, dass dessen Erkenntnisse nicht nur bei Ihnen, sondern vermutlich auch bei der Bundesregierung gelandet sein werden. Merken Sie bei denen bei der Bundesregierung so gewisse Anzeichen eines Undenkens oder sind die da völlig beratungsresistent, auch was den eigenen Beratungsdienst angeht?
Also sie sind da völlig beratungsresistent, die scheren sich also überhaupt nicht um solche Dinge und ducken sich weg unter dem quasi Schutzschild der USA und sind in ihrer moralischen Falle so gefangen, dass für sie jedes Mittel recht ist. Und insofern ist das nur folgerichtig, dass die Bundesregierung hier leider diesen vernünftigen Stimmen nicht folgt. Wir haben es ja auch mit diesem scheinbaren Versprecher von Baerbock zu tun. Wenn ich sage scheinbar, dann meine ich damit, dass das durchaus ihrer Denkweise entspricht, dass wir uns mit Russland in einem Krieg befinden. Und alles, was mit der Bundesregierung da sagen, deutet ja auch darauf hin, dass sie irgendwie ein Denkmuster haben, wir seien also mit den Russen im Krieg. Und das ist eben auch das Fatale. Dabei müssen wir immer wieder feststellen, so viel Leid die Russen also auch in der Ukraine bringen, dieser Krieg ist nicht unser Krieg. Er hat eben eine Historie und die wird ja immer wieder auch von diesen Leuten ausgeblendet. Und das ist zusätzlich das ganz Fatale. Und was eben das Fatale eben zusätzlich noch ist, dass wir hier angelogen werden, was die Kosten anbelangt. Und wir werden angelogen bei vielen anderen Aspekten, was mit den Waffen anschließend geschieht. Und all diese Dinge. Und das ist den Menschen bei uns nicht klar, weil die Medien eben auch ihrem Auftrag, da aufzuklären, nicht wahrnehmen.
Die AfD und ihre Abgeordneten werden nicht müde zu betonen, dass das Füttern des Konfliktes mit noch mehr Waffen keinen Frieden schaffen wird. Sie stehen damit nicht ganz, aber doch recht allein da. Von Bundesregierung bis Präsident Biden ist stets zu hören, dass mehr Waffen der Ukraine zum Sieg verhelfen werden. Ganz im Ernst, das ist komplettes Wunschdenken, dass die Ukraine Russland militärisch in die Knie zwingen wird.
Ja, natürlich. Auch wenn sich die Russen das jetzt hier hätten anders vorgestellt und auch wenn alle Welt eigentlich vorher dachte, das geht jetzt schnell vorbei, wird es im Endeffekt so sein, dass die Russen die Oberhand gewinnen werden. Es haben ja selbst westliche Vertreter dann gesagt, wo im Westen der Mangel ist, nämlich an Nachschub, an Munition. Und schauen Sie mal die zugesagten Panzerlieferungen. Jetzt steht Deutschland völlig alleine da. Erst hacken alle auf Deutschland rum, weil Scholz da noch ein bisschen im Anflug von einer Politik des Abwägens gezögert hatte und diese Zögerung dann zu massiver Diskriminierung Deutschlands führte. Die anderen, die am lautesten geschrien haben nach Waffen, die sagen jetzt, das wird jetzt noch eine Weile dauern. Die USA, die brauchen eben auch. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass es eigentlich hier um andere Dinge geht, als unbedingt den Sieg in der Ukraine zu haben. Natürlich auch verständlich. Also ich glaube nicht, dass die Ukraine hier siegreich aus dem Krieg hervorgehen kann. Und Waffenlieferungen verlängern diesen Krieg eben nur. Das haben wir von Anfang an auch gesagt. Und diese Waffenlieferungen, die sind ja dann von deutscher Seite auch noch völlig sorglos passiert. Wir haben also die Bundesregierung gefragt, ob sie denn so wie alle anderen Staaten die Waffen liefern, auch in die entsprechenden Vereinbarungen Klauseln reingeschrieben haben, dass anschließend das Kriegsgerät wieder zurückgeführt wird, wenn es denn eben noch da ist. Und die Antwort der Bundesregierung war erschreckend: Nein, es gibt sowas nicht. Das heißt, alles, was wir darunter liefern, ist nicht mehr irgendwie rückholbar, ist also nicht mehr dann, sagen wir mal, im Verfügungsbereich Deutschlands, wenn denn der Krieg aus ist, wie auch immer. Und was aber eben auch ja durchaus eine Gefahr bedeutet, dieses Kriegsgerät kann durchaus an Dritte weitergegeben werden. Wir kennen alle die Situation der Ukraine. Das war vor dem Krieg und ist es jetzt garantiert immer noch einer der korruptesten Staaten. Wir wissen, dass militärisches Gerät durchaus mal an völlig anderen Stellen landet. Und genauso hier, also es besteht durchaus die Gefahr, dass hier Terrorgruppen in den Besitz dann dieser deutschen Waffen kämen oder eben andere Dinge passieren. Und dass da die Bundesregierung keine Vorkehrung gemacht hat, das ist eben auch wieder ganz bezeichnend, dass sie völlig blauäugig hier meint, eine Krise bewältigen zu können und hier überhaupt nicht Realpolitik betreibt, sondern Wolkenkuckucksheim, wünsch dir was und in diesen moralischen, ja hypermoralischen Kategorien gefangen ist, ohne eben die Tatsachen zu berücksichtigen. Und insofern ist diese Bundesregierung eigentlich selber eine Gefahr für uns alle.
Wie sieht ganz konkret Ihr Lösungsansatz aus? Statt mehr Waffen würde die AfD was tun?
Also wir haben es letztendlich vor 2 Wochen in unserem Friedensantrag dargelegt. Die Bundesregierung hätte sich eigentlich als ehrlichen Makler hier andienen müssen und vermitteln müssen. Sie hätte also diese Kriegstreiberei, Kriegshetze nicht mitmachen sollen, sondern eher auf Verhandlungen setzen müssen und hier eher darauf, dass man von beiden Seiten als ehrlicher Schiedsrichter wahrgenommen wird, um dann vermitteln zu können. Das war eben die ganz große Stärke Deutschlands jahrzehntelang hindurch. Und das ist mit dieser linksgrünen Bundesregierung mit einem Schlag weggewischt worden. Die Grünen sind jetzt zur Kriegspartei mutiert und Deutschland wird jetzt nicht mehr so wahrgenommen. Aber wir sagen trotzdem, es muss verhandelt werden. Man muss einmal mehr miteinander reden als zu schießen. Und es gab ja auch die entsprechenden Dinge, die auf dem Tisch lagen von beiden Seiten, Russland, Ukraine. Und es schien ja wohl die Einigung da zu sein und wurde nur blockiert. Und die Blockade muss einfach aufhören. Man muss eben sagen, nein, es gibt nicht diesen totalitären Anspruch, dass eine Seite unbedingt siegen muss. Und insofern, wir wollen Verhandlungen, wir wollen Waffenstillstand natürlich zuerst. Und die Belange beider Seiten entsprechend abgewogen, berücksichtigt sehen. Das können wir natürlich nur anbieten. Und aber dieses Angebot muss eben passieren.
Am Sonnabend wird in Berlin zum erneuten Mal eine Friedensdemonstration stattfinden, eine, die vermutlich ein sehr deutliches Signal in Richtung Bundesregierung senden wird. Werden Sie dabei sein?
Also ich habe es mir notiert im Kalender und ich war jetzt am Samstag auch in München. Wir hatten dort eine Demonstration unserer Partei von der AfD, die ihn gerade auch für Frieden aufgerufen hat. Und anschließend sind wir alle dann rübergegangen zu einer anderen Partei, zu einer anderen Demonstration, die also durchaus von anderen politischen Kräften organisiert worden ist. Aber das war uns egal. Wir haben uns dort runtergemischt und wir haben gesehen, dass es also nicht nur die AfD gibt, die hier für Frieden demonstrieren, sondern eben auch andere. Und da müssen wir uns zusammenschließen. Und insofern ist es völlig egal, wer jetzt die Demonstration organisiert, abhält oder dort spricht. Wichtig ist, dass wir die Bundesregierung zu Frieden mahnen.
Sagt der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotry im Podcast der AfD bei uns in 7 Tage Deutschland. Herzlichen Dank dafür.
Ja, bitteschön. Danke.
7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD aus unserem Studio in Berlin. Und zugeschaltet jetzt der stellvertretende Bundessprecher. Ich begrüße bei uns und das sehr herzlich Stefan Brandner. Hallo.
Herr Frier, hallöchen. Immer wieder gerne bei Ihnen. Also ich fühle mich schon fast so wie im zweiten Wohnzimmer bei Ihnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dankeschön für dieses kleine Lob aus Ihrer Richtung. Wir versuchen es Ihnen so gemütlich wie möglich zu machen in unserem kleinen Audio-Wohnzimmer. Aber wir müssen noch ein bisschen arbeiten, Herr Brandner. Es gibt Dinge zu erklären, die bei mir in dieser Woche einen Haufen Fragezeichen hinterlassen haben. Und ich vermute mal auch bei den Hörern unseres Podcasts das eine oder andere Fragezeichen hinterlassen haben. Es gibt eine Gerichtsentscheidung in dieser Woche und zwar hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt in der Sache der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Es geht bei der ganzen Geschichte, wir haben ja schon mal im Podcast hier drüber geredet, um einen Riesenhaufen Geld. Es geht um 600 Millionen Euro, die sich die Altparteien, bevor es die AfD gab, einfach mal so im Hinterzimmerchen aufgeteilt haben, einfach irgendwo im Haushalt versteckt haben und damit ihre Stiftungen finanziert haben. Und da geht es um richtig große Millionenbeträge. Die AfD hat, korrigieren Sie mich und gehen Sie gerne dazwischen, wenn ich was Falsches sage, Herr Brandner, die AfD hat von Anfang an, seit ihrem Bestehen, seitdem sie im Deutschen Bundestag ist, davon nicht einen Euro abbekommen. Das ist richtig.
Das ist korrekt, Herr Frier. Und das Thema ist auch tatsächlich ein hochkompliziertes. Vielleicht mal ganz am Anfang die Einordnung. Wir haben ja vor einigen Wochen mal über die Parteienfinanzierung gesprochen. Da ging es ja auch darum, dass sich die Altparteien 190 Millionen Euro sozusagen im Jahr einstecken wollten, 25 Millionen Euro mehr als vorher. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja vor einigen Wochen für verfassungswidrig erklärt. Darum geht es heute nicht. Heute geht es, also die Altparteien kriegen den Rachen nicht voll, geht es tatsächlich um diese sogenannten parteinahen Stiftungen. Das hört sich jetzt erstmal gut an, aber das sind gar keine Stiftungen, das sind so Steuergeldeinsammelstellen. Die wurden in den, ich glaube, 50er Jahren gegründet. Die Grünen kamen dann später dazu mit ihrer Heinrich-Böll-Stiftung und die Linken mit ihrer, ich glaube, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die hängen alle da am Tropf. Und da geht es also nicht in Anführungsstrichen nur um 165 Millionen Euro oder 190 Millionen Euro im Jahr, sondern, wie Sie schon sagten, sogar noch ein bisschen mehr, um 660 Millionen Euro im Jahr, die in einem völlig intransparenten Verfahren ohne Rechtsgrundlage so in so Hinterzimmern auf die verschiedenen sogenannten Stiftungen der Parteien aufgeteilt werden. Davon sollten wir nichts abbekommen oder bekamen auch nichts ab. Und deshalb haben wir geklagt.
Jetzt erklären Sie uns ganz kurz das Urteil des Verfassungsgerichtes. Ich habe mir das bei einer Nachrichtenagentur durchgelesen und hatte hinterher mehr Fragezeichen als vorher. Die Zeitungen in dieser Woche werten es durchaus als Sieg für die AfD, was da geurteilt worden ist. Aber erklären Sie das Urteil. Im Jahr 2019, sagt das Gericht, sind wir tatsächlich in der Chancengleichheit beschnitten worden. Und für die anderen Jahre will das Bundesverfassungsgericht nichts sagen. Das braucht eine Erklärung vom Juristen. Herr Brandner, bitte.
Ja, das Urteil ist, da haben Sie schon recht, völlig, also hochkompliziert. Und das zeichnet gestern wieder einmal, wie da mit fiesen Methoden gearbeitet wird beim Bundesverfassungsgericht. Denn auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Das ist ein hochkomplexes Urteil, was da gestern verkündet wurde, was wir also das erstmalig gehört haben gestern Morgen. Und da braucht man erstmal einige Stunden eigentlich, um sich zu orientieren, was steht denn da drin? Nicht so dpa und andere Presseorgane, die haben das Urteil ja schon einen Tag vorher bekommen. Sie wissen das, dass also so eine erlesene Schar aus öffentlich-rechtlichen Rundfunkern und Einheitsmedien, da gibt es einen Verein in Karlsruhe, die bekommen schon exklusiv vor der Verkündung überhaupt das Urteil und können natürlich schon 10 Minuten nach der offiziellen Verkündung dann die großen Analysen anstellen. Und das war gestern halt wieder der Klassiker. So arbeitet das Bundesverfassungsgericht, das macht kein anderes Gericht. Also lange Rede, kurzer Sinn, was ist gestern passiert? Es ist erstmalig oder sagen wir mal zweitmalig, es gab es in den 80er Jahren, gab es schon mal ein Stiftungsurteil, darüber entschieden worden, was mit diesen Stiftungen überhaupt ist. Das haben die Altparteien gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Bisher haben die sich bei so Stiftungshintergrundgesprächen im Umfeld des Haushaltsausschusses immer geeinigt, wer von diesen 660 Millionen Euro wie viel abbekommt. Also die wollten es gar nicht transparent haben. Die Grünen und ich glaube auch die Linken, da bin ich mir nicht ganz sicher, die haben auch Klagen angedroht, als sie zunächst nichts abbekommen haben in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren. Dann allerdings ihre Klagen zurückgezogen, nachdem sie also in dieses Gemauschel mit einbezogen worden sind. Wir haben es durchgezogen und gestern hat das Bundesverfassungsgericht erstens gesagt, so geht's nicht. Man kann so ein intransparentes Verfahren nicht machen. Es braucht eines förmlichen Gesetzes, wo jeder nachlesen kann, ja, wer kriegt nur Geld und wer nicht. Denn es gab einen ziemlichen Bruch in der Zuteilung. Bisher war es so, dass jede nachhaltige Strömung, so hat das Bundesverfassungsgericht in den 80er Jahren gesagt, die eine Stiftung unterhält, Geld bekommt. Nachhaltig wurde gesagt, jeder, der zum zweiten Mal in den Bundestag gewählt wird, die Partei bekommt, also die Stiftung der Partei bekommt Geld. Das war bisher immer so, auch nur bei uns dann nicht. Und da wurde plötzlich eine Demokratieklausel eingeführt und gesagt, ja, eure Stiftung ist ja undemokratisch, deshalb bekommt ihr nichts. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, 2019 wurde die Klausel eingeführt. Sie haben das Jahr gerade angesprochen. Ja. Das geht so nicht. Also das kann man zwar in ein Gesetz schreiben, aber nicht im Hinterzimmer ausklamüsern. Deshalb ist das Jahr 2019 so hervorgehoben. Was die Jahre danach angeht, da hat das Bundesverfassungsgericht das Verfahren abgetrennt und wird zu späterer Zeit noch darüber urteilen.
Gut, Sie sehen mich immer noch ein bisschen verwirrt. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret? Also da gibt es diese Stiftung der AfD, die arbeitet bereits, die bietet Schulungen an auf unterschiedlichen Niveaus für unterschiedliche Bereiche, für Kommunalpolitik, auch ein bisschen was im journalistischen Bereich. Also sie tut eigentlich genau das, was eine parteinahe Stiftung tun soll. Aber sie macht es momentan noch rein spendenfinanziert und auf sehr kleiner Flamme, weil sie ja von dieser Stiftungsfinanzierung des Bundes bisher gar nichts abbekommen hat. Wie sieht's aus? Für das Jahr 2019 wird da jetzt Geld gezahlt, damit die Stiftung endlich mal ordentlich anfangen kann zu arbeiten? Oder hat das Verfassungsgericht dazu gar nichts gesagt?
Also zunächst mal, Herr Frier, sehe ich Sie gar nicht. Wir sind der Podcast, ne? Da höre ich Sie ja nur. Das heißt, ich sehe Sie auch nicht ratlos. Okay. Aber ich höre Sie ratlos und antworte trotzdem gerne. Also das Urteil, wie gesagt, das ist so verklausuliert und man kann herauslesen, dass gesagt wird, fürs Jahr 2019 steht uns ein Betrag von einer knappen Million zu, also 900.000 Euro, was sich jetzt sehr viel anhört, ja auch sehr viel ist, aber im Vergleich zu den Beträgen, die ich ja gerade genannt habe, im 600-Millionen-Euro-Bereich sehr wenig. Das hat das Bundesverfassungsgericht so angedeutet, allerdings nicht so richtig reingeschrieben. Sie sagt, ja, der Gesetzgeber wird das schon irgendwie regeln. Also ich bin da jetzt, wir kennen den Gesetzgeber und die Mehrheiten, nicht so optimistisch, aber es kann schon sein, dass da mal so eine knappe Millionen fließt für das Jahr 2019. Direkt vollstrecken aus dem Urteil kann man nicht. Und wenn man sich die Etats der anderen Stiftungen anschaut, ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wäre allerdings ein Schritt in die richtige Richtung.
Wie geht's konkret weiter, Stefan Brandner? Das Bundesverfassungsgericht hat dem Deutschen Bundestag aufgetragen, ihr müsst jetzt ein Gesetz machen. Gesetze kann man schnell machen, das hat die Corona-Zeit gezeigt. Gesetze kann man aber auch, sage ich mal, sehr gründlich machen. Dann brauchen die viele, viele Jahre. Was vermuten Sie, wie wird das Gesetz für die Stiftungen aussehen? Wird das eins sein, das sehr hurtig kommt und dann eventuell auch unserer Stiftung sehr schnell Geld beschert, wenn denn das Gesetz das hergibt? Oder wird das seine Zeit brauchen?
Also es wird so ein Mittelding sein. Also dass das Urteil so ausgeht, dass ein Gesetz verlangt wird, haben eigentlich alle gesagt und ich unter anderem auch. Allerdings wäre es da ganz einfach gewesen, dieses Urteil zu verhindern, denn die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, wer sonst, hatte in der letzten Wahlperiode schon den Entwurf eines Stiftungsgesetzes eingebracht. Oha, das las man jetzt in den letzten Tagen auch nirgendwo, aber wir wussten, dass es verfassungswidrig ist und hatten den Entwurf im Bundestag auch debattiert. Die anderen haben es natürlich abgelehnt und gesagt, ja, sowas braucht man nicht. Also Klatsche für die Altparteien. Wir hatten mal wieder, man kann sich da nur wiederholen, wir hatten mal wieder recht. Die anderen werden jetzt, denke ich mal, relativ zügig ein Gesetz machen, in dem sie uns aber auch wieder ausgrenzen werden. Das, denke ich mal, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das wird irgendwie willkürlich dann festgelegt unter dem Mantel, ja, das muss eine demokratische Stiftung sein und die Desiderius Erasmus Stiftung ist nicht demokratisch und dann kriegen die auch kein Geld. So ähnlich wird es dann drin stehen oder sie machen es ganz plump und sagen, alle Stiftungen, die mit D anfangen, kriegen kein Geld. Also ist auch egal, wie sie es letztendlich machen, dass wir kein Geld bekommen, dass darauf jetzt hinauslaufen. Ich bin ziemlich sicher, das wird dann wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen und vielleicht Richtung Ende des Jahrzehnts ausgeurteilt werden. Also die Altparteien und das Bundesverfassungsgericht hat sich da leider, meine ich, vor den Karren spannen lassen. Die spielen auf Zeit in der Hoffnung, dass die AfD sich erledigen wird. Aber wir wissen alle, Herr Frier, das wird nicht eintreten. Wir sind gekommen, um zu bleiben und nicht nur das, sondern wir bleiben auch und werden stärker.
Und wir werden das auch, selbst wenn unsere Stiftung momentan noch keine Finanzierung hat. Sagen Sie nur noch mal ganz kurz abgerissen, eventuell, Stefan Brandner, was das für uns bedeutet, wie groß der Nachteil für die AfD ist, dadurch, dass wir keine Stiftung haben, die entsprechende politische Bildungsarbeit im parteiennahen Spektrum machen kann.
Also grundsätzlich ist unsere Überzeugung, dass es dieser Stiftung eigentlich gar nicht braucht. Das war ja eine lange Debatte, die in der AfD auch geführt wurde. Aber, und so haben wir jetzt gesagt, solange die anderen diese Hunderten von Millionen im Jahr bekommen, möchten wir das auch, damit die Chancengleichheit da ist. Und darauf spielt das Bundesverfassungsgericht ja ab. Also wenn man sich mal die bloßen Zahlen anschaut, beispielsweise die Konrad-Adenauer-Stiftung unterhält, ich habe es gestern gelesen, 111 Auslandsbüros. Dazu kommt dann natürlich noch die Böll-Stiftung, die Ebert-Stiftung und alle möglichen. Also hunderte von Auslandsbüros. unterhalten diese Stiftungen, in denen natürlich auch Mitarbeiter beschäftigt werden, die man also dann parteinah sozusagen heranziehen kann. Es werden Stipendien vergeben, beispielsweise hier unsere, ja, die Frau Baerbock, man glaubt es ja gar nicht, hat ja studiert und ein Stipendium bekommen von der Heinrich-Böll-Stiftung. Das heißt, sie konnte also jahrelang davor sich hin studieren und hat Geld bekommen von dieser Stiftung. Und so werden halt die Kader der Altparteien, in diesem Falle natürlich erfolglos, aber man kann das auch besser aufziehen, die Kader der Altparteien herangezogen und ausgebildet. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, wenn mal Personalüberhänge bestehen bei nicht mehr gewählten Abgeordneten, die werden dann Auslandsbüroleiter in Thailand oder in Brasilien oder ich weiß nicht wo. Also diese Verquickung, dass man Personal heranziehen kann und auch Personal zwischenlagern kann sozusagen, die ist natürlich ganz erheblich bei den Altparteien. Wir würden das anders machen, den Schwerpunkt natürlich anders setzen, aber da helfen die Stiftungen natürlich extrem mit.
Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Woche geurteilt. Stefan Brandner hat uns das Urteil in 7 Tage Deutschland, dem Podcast der AfD, heute näher gebracht. Herzlichen Dank dafür, Herr Brandner.
Gerne und natürlich Ihnen und der Hörerschar ein schönes Wochenende.
Das wünschen wir Ihnen auch. Ein schönes Wochenende, Stefan Brandner. Und das war dann auch diese Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Das war der Wochenend-Podcast der AfD für heute mit mir, Detlef Frier, am Mikrofon. Danke, dass Sie Interesse hatten. Wir freuen uns auf Sie in einer der kommenden Ausgaben dieses Podcasts. Bis dahin. Tschüss.
7 Tage Deutschland. Jeden Freitag neu. Bei Apple, Google, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.